Missing Link Original.
Wenn man sich jetzt vergleicht mit einem öffentlich-rechtlichen ORF in Österreich, dann muss man auch sagen, dass die Privaten hier ihre Leistung bringen. Ja? Und wenn man jetzt sieht, dass Österreich eine Haushaltsabgabe, eine ORF-Förderung in der Größenordnung von 710, 715 Millionen ausgibt und dem Privatsektor 100 oder 110 gibt, finde ich das ist eine enorme Schieflage.
Herzlich willkommen bei einer Missing Link Spezialausgabe. Mein Name ist Stefan Kaltmohn und ich habe heute den Medienmanager Reinhold Gmeinbauer zu Gast. Er ist Autor einer neuen Medienförderungsstudie, die schon jetzt als Gegenmodell zu der jüngst vom Medienministerium vorgestellten und beauftragten Studie, durchgeführt von Andi Kaltenbrunner, nicht verwandt und verschwägert mit mir, bezeichnet werden kann. Und über diese Studie möchte ich heute mit Reinhold Gmeinbauer sprechen. Reinhold, wir sind per Du, wir kennen uns seit Jahren. Ich darf dir vielleicht kurz vorstellen, du warst jahrelang Geschäftsführer der Tageszeitung Die Presse, hast dich dann selbstständig gemacht mit der Kommunikationsagentur Alba Communication und seit 2 Jahren bist du auch ein Startup-Unternehmer eines Medienunternehmens namens Daumen Hoch. Das ist eine Gemeinschaft und Initiative für nachhaltige und biologische Lebensmittelproduktion für landwirtschaftliche Betriebe und auch die Gastronomie. Und ihr habt auch ein Gütesiegel ins Leben gerufen, das nachhaltige und biologische Betriebe kennzeichnet und auszeichnet. Herzlich willkommen, Reinhold.
Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Dieser Podcast hat am Anfang immer eine Transparenzregel. Wir legen unser persönliches Verhältnis offen und ob wir einer politischen Partei oder Organisation nahestehen. Ich darf vielleicht beginnen. Wir kennen uns seit mehreren Jahren, waren kurze Zeit auch gemeinsam bei einem Monatsmagazin Datum beteiligt, haben auch vor rund 2 Jahren an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet, stehen aber gegenwärtig in keiner wirtschaftlichen Beziehung. Ich gehöre keiner politischen Partei an, geschweige denn einer politischen Vorfeldorganisation oder eines Vereins.
Ja, das trifft auch auf mich zu und ja, das, was du über unsere persönliche Beziehung gesagt hast, das kann ich nur bestätigen.
Okay. Reinhold, du hast eine Medienförderungsstudie erstellt, die fast zeitgleich mit der Studie von Andi Kaltenbrunner publiziert worden ist. Andi Kaltenbrunner ist beauftragt worden vom Medienminister Andreas Babler von der SPÖ. Und letzte Woche hast du deine Studie vorgestellt. Warum gibt es plötzlich 2 Studien? Frage 1. Und zweitens, wer hat diese Studie überhaupt beauftragt?
Na, warum gibt es 2 Studien? Die Frage kann ich jetzt nur so beantworten, dass ich heute auch beauftragt worden bin für eine Studie. Mein Auftraggeber ist der Campus Tivoli. Also der derzeitige Präsident vom Campus Tivoli, der Wolfgang Sobotka, glaube ich vielen bekannt, ehemaliger Nationalratspräsident, hat mich darauf angesprochen, ob ich Lust und Liebe hätte, über das nachzudenken und eine Studie aufzubereiten. Und ich habe spontan zugesagt. Warum spontan zugesagt? Weil ich komme ja aus den Medien. Ich habe jetzt wieder ein kleines Medium, aber mir ist es halt enorm wichtig. Ich sehe, was passiert in den letzten Jahren, wie sich das leider Gottes nicht sehr positiv entwickelt in den Medien, wie Journalismus immer mehr unter Druck kommt. Und ja, wir haben gedacht, wenn ich hier einen Beitrag leisten kann und wenn ich hier meine Gedanken zu Papier bringen darf, und natürlich habe ich mit vielen gesprochen auch, wie sie das sehen, aber in erster Linie muss ich sagen, ist es dann doch mein Papier aus meiner Erfahrung heraus, dann habe ich das mit großer Freude gemacht.
Was will ich nicht verstehen, ist ja, bevor wir ins Detail deiner Studie gehen, warum jetzt Teile der ÖVP, also man muss sagen, dieser Campus Tivoli ist die Nachfolgeorganisation der Politischen Akademie der ÖVP, jetzt steht im Regierungsprogramm, dass eine Studie beauftragt wird, jetzt gibt es aber eine Parallelstudie. Ist die ÖVP da uneins untereinander oder warum ist diese Genese, warum gibt es da einfach 2? Das verstehen viele nicht.
Ich bin ja vermutlich auch der falsche Ansprechpartner.
Wahrscheinlich,
dafür, aber ich glaube, es war insbesondere den Campus Tivoli war es irgendwie wichtig, hier eine Position zu erarbeiten. Und ich sehe das ja überhaupt nicht dagegen oder ein Gegenpapier, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Studie, die hat der Medienminister vorgelegt. Und es gibt jetzt quasi auch einen anderen Zugang dazu. Ja, das, ich finde ja sowas immer spannend. Ja, man kann sie dann vergleichen oder man kann sich für eine entscheiden oder für beide in einem Mix oder was auch immer. Es ist ja kein Kriegspapier oder was. Nicht? Oh. Jetzt müssen wir dem was Böses tun. Für mich persönlich hat das sowieso nie mitgeschwungen. Für mich persönlich war von Haus aus klar, ich habe hier die Chance, ich habe immerhin über 30 Jahre Medienmanagement betrieben, hier die Chance, einen Beitrag dazu zu leisten. Ich bin der Sache mit großer Freude nachgegangen, insbesondere deswegen, wie eh schon eingangs erwähnt, mir liegt enorm viel an dieser Sache.
Das heißt aber, der Vorwurf, den viele Kritiker jetzt auch in den Raum stellen, dass da eine ÖVP-Organisation in dem Sinn, dieser Campus Tivoli, diese Studie des Medienministers torpediert, dem kannst du naturgemäß jetzt nichts abgewinnen.
Naja, ich kann deswegen auch nichts abgewinnen, weil die Gespräche mit dem Wolfgang Sobotka waren von meiner Seite her auch sehr klar ausgesprochen, ich mache das. Und ich bringe etwas aus meiner Überzeugung. Also es ist nicht beeinflussbar gewesen. Ich glaube immer, man kann einen Vorwurf machen und sagen, du musst irgendwas machen in unserem Sinne oder was. Ja, aber dem war nicht so. Ja, ich habe da vollkommen freie Hand gehabt und das war mir persönlich auch wichtig. Ich hätte es sonst nicht gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich liefere ein Papier. Wenn dieses Papier für euch in Ordnung ist, wenn sie euch für meinen Zugang begeistern könnt, dann könnt ihr das Papier verwenden. Und wenn nicht, dann schmeißen wir es weg. Ja? Mir war auch von Haus aus enorm wichtig, dass es hier kein Entgelt dafür gibt. Ja?
Das sondern ist das die Studie kostenlos gemacht?
Das ist, ja, das war mir wichtig, ja, um auch hier meine Unabhängigkeit zu zeigen. Ja? Also es ist ein Beitrag, es ist ein persönlicher Beitrag. Und sozusagen bin ich dem Campus Tivoli dankbar, dass er quasi auch meinen Spielregeln gefolgt ist und quasi das akzeptiert hat, das was ich aus Anforderung gestellt habe, nämlich es ist mein Papier, wenn es euch gefällt, könnt ihr es zeigen und wenn nicht, dann schmeißen wir es weg.
Das Papier hat den Titel Ein Systemwechsel für die österreichische Medienförderung. Warum braucht es einen Systemwechsel?
Naja, in meiner Erfahrung, und es hat sich ja nicht viel geändert, das ist ja das Spannende, ich bin ja jetzt als operativer Medienmanager einer großen Tageszeitung, wie es die Presse war, bin ja seit August 2012 weg und bin natürlich immer intensiv mit den Medien in Kontakt. Und das Spannende ist, es hat sich im Großen und Ganzen nicht sehr viel verändert. Ja. Es ist noch immer ein Stückwerk. Ja. Es gibt die Printförderung und dann gibt es Digitalförderung und dann also immer unterschiedliche Zugänge zu allen. Und ich glaube einfach, dass es dringend notwendig ist, dass es ein einheitliches System für alle privaten Medien in Österreich gibt. Und das war meine Herangehensweise, etwas zu finden, das gerecht ist, das einfach umzusetzen ist und klar ist. Also ohne große Herausforderung, nachvollziehbar für jeden Menschen und den Markt so abbildet, wie er wirklich und tatsächlich ist.
Du hast ja selbst schon gesagt, diese Medienförderung hat sich über die Jahrzehnte als Flickwerk herausgestellt. Es gibt eine Digitalförderung, es gibt eine Presseförderung, es gibt eine Vertriebsförderung etc. Es ist ein Flickwerk mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Es werden ungefähr 120, 130, 140 Millionen Euro jährlich in Medienförderung gesteckt. Und was natürlich auffällig ist, im Prinzip vom Impact her, den Medien geht schlechter denn je.
Trotz Förderung. Ne?
Die stehen zum Teil mit dem Rücken zum Abgrund, trotz Förderung. Warum glaubst du, dass wir gehen da noch konkret in deine Studie rein, gerade jetzt in Zeiten wie diesen so wichtig ist, dass es eine klare Richtung geht, wie eine Förderung künftig aussehen soll?
Ja, also mir liegt der Journalismus am Herzen. Ja, das ist ja das die Kernaufgabe. Die Kernaufgabe der Medien ist, also jetzt gibt es natürlich auch Unterhaltungsmedien, die haben einen anderen Kern, Kernauftrag, aber genauso berechtigt natürlich. Aber der Kernauftrag, wenn wir jetzt von journalistischer Leistung sprechen, ist ja im Endeffekt die komplexe Welt, wie sie da ist, ob das jetzt national, international, regional oder wo auch immer ist, zu erfassen, darzustellen und verständlich einer Leserschaft oder einer Hörerschaft oder einer Seherschaft zur Verfügung zu stellen, damit diese das wieder einordnen können. Das ist ja im Endeffekt sozusagen der Grundauftrag. Das war ja immer der Grundauftrag der Medien und früher war es halt auch noch sehr stark servicegetrieben, nicht? Wo kann ich mein Auto kaufen und wo finde ich meine Wohnung und wo finde ich meinen Job? Mhm. Das hat sich ja mittlerweile, das ist ja eines der größten Probleme, warum es den klassischen Medien jetzt, reden wir von Printzeitungen. Quasi von Printzeitungen, warum es denen jetzt nicht mehr so gut geht, wie es ihnen früher gegangen ist, weil dieser ganze Servicepakt ihnen weggebrochen ist. Ja, es gibt ganz wenige, also die Styria Medien Group hat mit Willhaben natürlich ein Gegenstück entwickelt, was sehr erfolgreich funktioniert, aber das kommt der Styria Medien AG zugute und auch nicht jetzt direkt den Medien. Und ich sehe irgendwo beim Standard, dass das auch noch irgendwie nicht schlecht funktioniert, aber auch nicht so gut wie früher. Und früher war das im Endeffekt eine massive Cash-Cow für die Medien, quasi in der Quersubventionierung auch, wie sie Journalismus betrieben haben. So, das gibt's jetzt nicht mehr und die Digitalisierung ist auch noch gekommen und wie kann man das Geschäftsmodell der Digitalisierung ist auch noch nicht so, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, den Medien geht's, die haben sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeiten hinter sich, haben auch noch sehr herausfordernde Zeiten vor sich. Und jetzt ist wirklich Gefahr im Verzug, dass noch tiefer quasi hineingeschnitten wird. Ja, also wir erleben ja jährlich jetzt ja große Kündigungswellen. Es wird immer weniger und müssen hier auf eine Stopptaste drücken. Wenn uns Demokratie wichtig ist, dann braucht's Journalismus. Das ist ganz eine kritische Infrastruktur, die hier massiv beschädigt wird. Und deswegen braucht es auch diesen Medienleistungsfonds.
Man muss dazu sagen, nach Medien sind ja nicht nur, was du sagst, irgendwie was das Inseratengeschäft betrifft, stehen nicht extrem unter großem Druck. Es kommt natürlich auch dazu, dieser Zangengriff von Social Media Giganten, wo die meisten Werbeerlöse bis zu einen Prozentsatz, 70-80%, je nach Medium abfließen ins Silicon Valley oder nach China. Und deswegen braucht es, ich glaube, das sind sich alle einig, eine Förderung, die wirklich zielgerichtet ist, was bis dato sicher nicht gewesen ist. Wenn wir jetzt zu deinem Konzept kommen, wenn du uns kurz erklärst, was ist die Grundidee? Du hast ja eine Formel entwickelt, wie Medien gefördert werden, also die kann man jetzt nicht sagen, also ich kann es nicht aussprechen.
Die Formel regelt es dann nur.
Ja, genau. Aber vielleicht kannst du uns einfach in zwei, drei Sätzen erklären, was ist das Grundprinzip deines Fördermodells, was sich unterscheidet zu den, die wir bis dato gekannt haben?
Ja, für mich war ganz, ganz wichtig, etwas zu finden, das die große Chance hat, gerecht zu sein. Ja. Also der Versuch einer großen Gerechtigkeit. Und ich habe natürlich zwei Parameter entwickelt. Da war ich auch nicht so schnell dort, ja. Aber im Endeffekt habe ich mir die Medienlandschaft einmal angeschaut und habe einmal gesagt, okay, was ist das sozusagen, was die miteinander verbindet? Weil von Haus aus für mich klar war, es kann nur ein einheitliches System geben. Also es kann keine Printförderung geben und eine Hörfunkförderung und eine Fernsehförderung, sondern es muss ein System geben. Und das System muss Journalismus fördern. Das ist sozusagen die Basis. Und beim Zugang, was quasi für mich ganz wichtig war, wie stark ist dieses Medium jetzt schon am Markt vertreten? Ja, ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt meines Systems, dass ich sage, ohne diese Marktakzeptanz, wie ich sie nenne, funktioniert das System nicht. Ja, also ich kann nicht etwas fördern, das am Markt keine Akzeptanz hat. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge zur Marktakzeptanz. Also man könnte sagen, wie viele Hörerinnen haben die, wie viele Leserinnen haben die und, wie viele Zuseherinnen haben die. Und das ist aber eine Zahl sozusagen, die ich beeinflussen kann. Ja, wenn ich Medien mache, kann ich Reichweite im Endeffekt beeinflussen, indem dass ich mehr Geld reingebe in das, dass ich Reichweite generiere. Darum war es mir persönlich so wichtig, dass diese Marktakzeptanz immer quasi die wirtschaftliche Stärke dieses Mediums zeigt. Aber nicht ganz die wirtschaftliche Stärke wäre dann auch, wie erfolgreich sozusagen unterm Strich das Medium ist. Und für mich war einmal wichtig, dass ich gesagt habe, Marktakzeptanz heißt, wie viel Umsatz macht dieses Unternehmen, dieses Medienunternehmen. Also unterschiedliche Zugänge bei Printzeitungen oder bei Digitalzeitungen sind ja sehr stark die Publikumserlöse und natürlich dann zusätzlich die Werbeerlöse oder Kooperationserlöse oder Sponsoringerlöse. Alles das zusammen ergibt quasi diese Marktakzeptanz. Der zweite Teil war dann die Überlegung, dass ich sage, ein Unternehmen, das so viel Umsatz macht, ja, wie viel von diesem Geld setzt oder wie viel dieses Geldes setzt dieses Unternehmen dann für Journalismus ein? Das war die zweite sozusagen Kernbotschaft dieses Konzepts. Das eine ist die Marktakzeptanz. Das andere ist, wenn ich so am Markt aktiv bin und Umsatz mache, wie viel von dem Umsatz nehme ich her und investiere ihn dann in Journalismus? Und das dafür habe ich diesen Begriff journalistische Dichte entwickelt, weil ich sage, okay, das zeigt ganz genau, ja, wie viel ein Unternehmen quasi von dem, was es einnimmt, dann tatsächlich in Journalismus investiert. Das ist sozusagen jetzt.
Das ist aber die Grundbasis. Das heißt, es wird gemessen, ein Medium, wie viel Umsatz es macht und wie viel von diesem Umsatz wieder reinvestiert wird in die Redaktion.
In den Journalismus.
In den Journalismus. Was heißt das? Aber du kannst eine Nebenfrage, was heißt das? Ist ein Journalismus nur jetzt in Manpower oder auch jetzt in die Infrastruktur?
Ja, beides, nicht? Weil ich spreche jetzt nicht nur von den klassischen FTIs, also Vollzeitäquivalenten, sondern Journalismus braucht ja auch etwas, dass es funktionieren kann.
Infrastruktur.
Ja? Und diese Infrastruktur wird natürlich mitgefördert. Also jetzt nicht das Gebäude als Infrastruktur, sondern was braucht der Journalist? Der braucht einen Fotografen, der braucht einen Grafiker und. Alles, was sozusagen hier dass dieses journalistische Werk entstehen kann, von Menschen jetzt und nicht von Maschinen, also nicht die Druckereien oder sonst etwas, ist hier sozusagen mit berücksichtigt drinnen. Aber wichtig ist, dass jetzt braucht man ja, damit man dann gerecht wird, braucht man ja eine Grundgröße. Mhm. Und diese Grundgröße entwickelt sich quasi aus der Marktakzeptanz aller privaten Medien in Österreich, also wie viel Umsatz machen alle privaten Medien zusammen und wie viele Journalistinnen werden von allen Medien zusammen beschäftigt. Das ist die Grundgröße. Also ich habe hier jetzt ein Beispiel. Wir sagen, es wären circa, als Beispiel bitte, rund 2 Milliarden im Privatsektor Medienumsatz gemacht, ja, und der Privatsektor Medien hat ungefähr 2000 Journalistinnen. Dann habe ich eine Grundgröße von 1, nicht? Ich habe hier die Marktakzeptanz und hier die Journalisten oder die journalistische Dichte. Und jetzt ist es relativ einfach, dass ich jedes Medium mit dieser Grundgröße vergleichen kann. Das heißt, ich kann jedes Medium jetzt hernehmen und sagen, okay, du machst so viel, das nächste Medium macht so viel Umsatz und setzt so viele Journalisten ein und du hast schon das Ergebnis. Das ist also fairer geht's ja gar nicht.
Aus dem berechnet sich, aber ich nehme jetzt einmal irgendwie eine große Tageszeitung in Österreich, nennen wir es die Kronenzeitung, die natürlich naturgemäß mehr Umsatz macht, profitiert eigentlich am meisten davon, weil sie...
Nein, sie würde am meisten davon profitieren. Die Kronenzeitung ist ja ein österreichisches Phänomen, die ist immer die größte. Und ich habe ja im Konzept gesagt, wir brauchen einen Deckel, ja, damit hier keine Überförderung stattfindet. Und der Deckel ist 10% von der gesamten Fördersumme, die man erreichen kann. Das trifft vermutlich jetzt auf die Kronenzeitung oder mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Kronenzeitung zu. Dadurch, die Kronenzeitung würde immer sozusagen am meisten kriegen, aber dadurch, durch den Deckel fehlt sie natürlich zurück. Aber dieses Geld, was dadurch frei wird, weil das ist ja in Medienleistung vorher trotzdem vorhanden, würde dann für andere Dinge wie Startup-Förderung etc. verwendet werden.
Das heißt aber prinzipiell, du löst alle Förderungen auf. Es gibt keine Digitalförderung mehr,
keine Vertriebsförderung,
keine Presseförderung, keine sonstige Förderung mehr, sondern es berechnet sich aus dem Umsatz und wie viel ich aus dem Umsatz herausnehme in journalistische
Wie viel investiere ich jetzt in Journalismus?
Und aus dieser Formel heraus berechnet sich dann im Prinzip, was ich dann vom Staat bekomme. Was mich ein bisschen irritiert, ist die Summe. 350 Millionen Euro will man da zur Verfügung stellen. Das ist relativ hoch im Vergleich zur Kaltenbrunner-Studie. Da sind es ungefähr 110 Millionen. Jetzt ungefähr rechnen wir auch von 120, 130 Millionen. Es ist Steuergeld. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich Medien, die im Prinzip eher einen hohen Umsatz machen oder vielleicht sogar Gewinne schreiben, in einer dermaßen hohen Ausmaß fördern? Warum ist das so hoch angesetzt?
Es gibt ja wieder zwei Zugänge dazu. Also ich glaube einmal, ganz, ganz wichtig ist es zu sagen, dass dieser ganze private Sektor im Medienbereich öffentlich-rechtliche Leistung schon seit vielen Jahrzehnten bringt. Ja?
Also
wenn man sie jetzt vergleicht mit einem öffentlich-rechtlichen ORF in Österreich, dann muss man auch sagen, dass die Privaten hier ihre Leistung bringen. Ja? Und wenn man jetzt sieht, dass Österreich eine Haushaltsabgabe, eine ORF-Förderung in der Größenordnung von 710, 715 Millionen ausgibt und im Privatsektor 100 oder 110 gibt, finde ich das ist eine enorme Schieflage. Ja. Also ich auf der einen Seite eine Überförderung da, oder man kann so eine gerechte Förderung für MOEF, aber dann muss ich auch den privaten Sektor gerecht fördern. Das war für mich enorm wichtig. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, ja, wenn man das ernst nimmt. Und wenn man glaubt, dass es enorm wichtig ist, dass wir das haben, nämlich unabhängigen Journalismus. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, dass wir das haben. Das brauchen wir. Und siehe Beispiel Ungarn. Was passiert, wenn Medien sozusagen nicht mehr frei sind, wenn Journalismus nicht mehr frei ist? Braucht 16 Jahre, bis das Volk nachher irgendwann doch aufsteht.
Wie komme ich zu den Förderungen? Also wie funktioniert das
Prinzip?
Ich bin jetzt ein Medienunternehmen und habe, sage ich jetzt, ein Magazin mit einem digital 3-4 Angestellte. Wie mache ich das dann?
Ich würde gerne aber den anderen Teil
noch erklären. Okay,
warum 350 Millionen? Der Medienleistungsfonds ist ein Gegenleistungsfonds. Also das ist der Staat leistet etwas für die Medien, aber die Medien müssen ihm etwas zurückgeben. Deswegen ist er auch so hoch dotiert.
Zu dem wollte ich dann noch kommen.
Aber es ist natürlich jetzt wichtig, im Zusammenhang der 350 Millionen darüber zu sprechen, weil sonst steht diese Summe da und sagt 350 Millionen im Vergleich
zum, zu 110 Millionen,
weil es nicht stimmt, weil man müsste jetzt ja beim anderen Papier auch sagen, was gibt der Staat insgesamt als Kommunikationsleistungen in den Medien aus. Inserate, Werbeschaltungen oder wie bespielt er Werberäume, mit wie viel Geld. Und ich habe gesagt, das muss ein Topf sein. Mhm. Ja, also ich führe das zusammen. Die Medienförderung quasi des Staates setzt sich zusammen aus der klassischen oder aus einer Medienförderung, aus einem Medienleistungsfonds, der auch mit dem gesamten Kommunikationsgeld das der Staat zur Verfügung hat und Medien damit bespielt, auch gefüllt ist. Das war mir enorm wichtig sogar.
Das heißt, die Inseratenvergabe des Staates, die zwar ansatzweise geregelt ist, es gibt mittlerweile eine Transparenz, die soll im Prinzip abgeschafft werden, aber das Medium muss dem Staat oder der jeweiligen Regierung oder Landesregierung etc.
Nein, Regierung, weil wir reden nur von Regierung.
Einen gewissen Platz für Inserate zur Verfügung stellen.
Ja, Werberaum zur Verfügung stellen. Das kann ja im Fernsehen, kann man keine Inserate schalten.
Ja, das sind Spots, sind es auch Spots.
Genau. Also der Medienleistungsfonds ist auf der einen Seite sehr hoch dotiert, ja, aber es gibt auch eine Gegenleistung. Ich habe diese noch nicht definiert, weil ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man das mit den Medien gemeinsam bespricht. Da sind ja unterschiedliche Aufwände dafür, ja. Also ein Printinserat kostet immer mehr, ja, weil der Papier kostet etwas, die Kosten bei digital sind nicht so hoch, also muss man ganz genau schauen. Das heißt, dass alle Medien, die gefördert werden, müssen auch zu einem gewissen Prozentsatz, der noch zu definieren ist, Gegenleistung bringen. für staatliche Kommunikation. Ja?
Darf ich vielleicht kurz ein paar Zahlen vorlesen? Also wir haben 2020 sind insgesamt 47 Millionen Euro an Regierungsinseraten ausgegeben worden.
Ja.
2021 waren es 45 Millionen, 2022 28 Millionen, 23, 21 Millionen, 24 ist wieder in der Höhe geschossen auf 34 Millionen und 2025 waren es bis jetzt 11 Millionen Euro, was die Regierung an Inseraten ausgegeben hat. Das heißt, es ist schon ein riesen Gap zu 350 Millionen, wenn man diese 110 Millionen jetzt von dieser Kaltenbrunner Studie
nimmt. Jetzt müssen wir aber für die 110 müssten wir, also für die 350 müssen wir jetzt 110 von der Kaltenbrunner Studie wegziehen, dann sind wir auf 240 und dann müssen wir das jetzt noch einmal, dann ist nur immer ein Riesengap, ja. Aber ich glaube einfach, hier zieht jetzt noch einmal das, was ich anfangs gesagt habe, ich muss hier annähernd eine Gleichberechtigung zum ORF schaffen. Es ist eh keine Gleichberechtigung, dass ein Medium in Österreich, auch wenn es öffentlich-rechtlich ist.
Aber das eine ist öffentlich-rechtlich, das andere Privatmedien.
Aber, mein Zugang ist aber trotzdem, und auf diesen Standpunkt bleibe ich, dass alle Privatmedien in Österreich auch einen hohen Anteil an öffentlicher, rechtlicher Information bringen. Und ich kann hier diese Schieflage, die stoßt mir seit vielen Jahren auf. Ja, und ich glaube, dass die Medien ein Anrecht drauf haben, in dem, wie sie arbeiten und welche Leistungen, dass sie bringen, dass sie hier zumindest die 50%, das ist ja noch immer nicht gerecht, ja, aber zumindest 50% im Vergleich zum Öffentlich-Rechtlichen alle anderen Medien in Österreich gefördert werden. Also ich glaube, das ist jetzt nicht eine Summe, die man jetzt schlecht reden muss. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Summe, die große Berechtigung hat.
Ich möchte bei den Regierungsinseraten nochmal bleiben. Also im Prinzip, wenn ich ein Medium bin, das sagt, ich möchte es eigentlich nicht haben, jetzt ist ein Regierungswechsel vielleicht zu einer FPÖ, da gibt es sicher einige Medien, die keine Regierungsinserate einer FPÖ-geführten Regierung haben möchten. Ist das kein Problem, also dass man da wirklich dann Jubelmeldungen irgendwie abdrucken muss einer jeweiligen Regierung, die vielleicht...
Wir leben in einer Demokratie, Stefan. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht aussuchen, ich kann sagen, ich will nicht Teil beim Medienleistungsfonds sein.
Na schon, aber ich werde indirekt gezwungen, dass ich im Prinzip Inserate unter Anführung, ich kriege Geld, wenn ich dann irgendwie für die Regierung Werbung...
Naja, ich glaube in der Situation, dass die Medien sozusagen prinzipiell jetzt etwas ablehnen, wenn eine Bundesregierung wirbt, ja. Ihr wäre schwer bedenklich, nicht? Weil dann sage ich, was soll eine Bundesregierung Verfängliches oder was soll die? Ich glaube, es ist stark geregelt, was öffentliche Kommunikation bedeutet. Ja? Das ist ja auch festgehalten. Was sozusagen darf der Staat sozusagen in seiner Kommunikation sagen, dass da keine Personen eine Rolle spielen und. Das ist eh schon ewig geregelt und ich glaube, diese Spielregeln sind eh schon festgeschrieben und an die muss man sich jetzt halten. Mhm. Und der wesentliche Vorteil ist aber der, dass das Druckmittel weg ist. Das Druckmittel quasi.
Also das ist klassische Schalterinserat und ich tue nicht über dich berichten, was man in der Vergangenheit ja bei mehreren Medien
in beide Richtungen, in beide Richtungen. Nicht? Und auf der einen Seite das Druckmittel auch sozusagen, ob es jetzt ausgenutzt worden ist oder nicht, ja, aber auch, dass der Staat vielleicht sagt, ja, du kriegst was, wenn, du musst aber brav sein, ne? Und das fällt komplett weg und auch umgekehrt, ja. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, ja, dass dass man jetzt, wenn man verantwortungsvoll den Medien macht, ja, nicht immer zum Staat sozusagen hingehen muss und sagt, bitte darf ich ein Inserat haben für das, was ich jetzt tue, sondern dass das geregelt ist. Mhm. Ja. Und es befreit. Beide Seiten befreit es. Und für mich, wenn ich jetzt noch Medienmanager wäre, würde mich freuen, dass ich sage, okay, das ist eine fixe Größe, mit der kann ich jedes Jahr rechnen. Das ist Teil im Medienleistungsfonds drinnen. Ich brauche jetzt nicht extra nur einmal diese Ungewissheit, kriege ich vom Staat ein Geld oder kriege öffentliche Werbegelder für das, was ich tue oder nicht, sondern es ist geregelt. Und der Staat hat natürlich auch jetzt den Riesenvorteil, dass er in seiner Kommunikation all diese Medien bespielen kann. Ja, er muss sich dafür organisieren, ist überhaupt keine Frage, weil jetzt ist es so, dass er jedes Ministerium sozusagen in sich autark irgendwie so mit den Medien spricht. Das braucht halt eine Zentralisierung und dann spielt das Ministerium dort hinterein und sagt, wir kommen mit der Kampagne dort und dort und ist relativ einfach, wie es halt große Medien machen, ja, oder wie es halt eine große Automarke macht, die unterschiedliche Automarken in sich vereint, die Porsche-Haltung, die haben Audi, die haben VW, die haben Skoda und oder Skoda, wie es jetzt heißt, und alles Mögliche. Und es gibt eine zentrale Vermarktung und dort spielen alle ein und dann wird es aufgeteilt. Es ist einfach eine Befreiung, ja. Und
Befreiung das war jetzt für eine gewisse, trotzdem besteht die Gefahr meiner Ansicht nach, dass sich natürlich jeweilige Regierungen selbst bejubeln und beweihräuchern in gewissen
Inseraten. Wenn es geregelt ist, dass sie nicht beweihräuchern dürfen, sondern wenn es klar, wenn es klar geregelt ist, wie sie kommunizieren und was sie kommunizieren und welche Dienstleistungen sie kommunizieren können, dann sehe ich diese Gefahr überhaupt nicht. Ja. Also ich sehe es, und vielleicht bin ich hier zu blauäugig, aber ich sehe es nur Vorteil. Mhm. Für beide Richtungen als Vorteil. Mich persönlich hat es gewundert, dass dieser Vorschlag auch sozusagen seitens jetzt meines Auftraggebers so begrüßt worden ist, weil das ist schon auch ein Hergeben. Ne? Das ist ja, die waren immer gewohnt.
Die ÖVP war bekannt dafür, dass sie vielleicht irgendwie doch das eine oder andere Inserat.
Ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sagt, ja, das findet man cool und das machen wir jetzt. Und das ist ja nicht die ÖVP, es ist ja, wie wir beide wissen, ist Campus Tivoli.
Wir können jetzt alle Parteien, glaube ich, da mit einschließen. Also ÖVP und SP, glaube ich, sind Meister gewesen, dass sie Inserate in diversen Medien lanciert und platziert haben.
Ich habe ja bei der Präsentation gesagt, ich würde mich freuen, vielleicht ist dieser Medienleistungsfonds für die Republik Österreich auch so interessant, dass er von der Stadt Wien übernommen wird.
Und das wäre auch. Ich glaube, es wäre ein eigenes Thema, das sich so betreuen.
aber es wäre auch transparent. Ne? Ja. Und so funktioniert der Fonds und relativ einfach. Nicht? Immer klar, ist nicht beeinflussbar. Es gibt niemanden, der da sozusagen ist. Also der Unterschied zum anderen Konzept ist ja auch, es gibt hier jetzt nicht diese quasi Kommission, die jetzt beurteilt, ob das jetzt guter oder schlechter Journalismus ist. Ne?
Fragen, das ist ein automatisches System, wie du sagst, irgendwie das genaue Parameter aufgrund dieser Formel, die du entwickelt hast, die soll gefeit sein gegen politische Einflussnahme. Kann ich das wirklich garantieren, beziehungsweise wer bestimmt, wer ist der Überbau, wer bestimmt, wer wie, wo Förderungen kriegt, wo reiche ich das ein, also wer bestimmt das?
Ja, wir haben ja in Österreich sozusagen die Medienbehörde und die Kung Austria und die RDR, nicht? Und ich glaube, dass die RDR das super abwickeln kann. Ja, glaube ich, jetzt schon Digitalförderung abwickelt, also ich glaube, dass das dort super abgewickelt werden kann und es ist ja auch nicht beeinflussbar, ja, es ist Zahlen sprechen für sich, ja, ich denke immer, Zahlen lügen nicht und es ist das einfachste System und das aus meiner Sicht ein unglaublich gerechtes System. Aber jeder Kreisler lobt seine eigene Wahr und ich bin natürlich also schon mit dem, was ich hier entwickelt habe, schon sehr gut zufrieden, weil ich immer in ganzen Arbeiten gesagt habe, okay, was würde ich jetzt begrüßen, wenn ich noch in dieser Rolle des Medienmanagers bin.
Wer kontrolliert das System langfristig? Das ist einmal das eine. Und das zweite ist irgendwie, es geht immer um Qualität. Also man will natürlich halt eine journalistische Qualität bilden und nicht irgendwas fördern. Mhm. Wir haben jetzt wahrscheinlich am digitalen Markt einen Wildwuchs an sogenannten Medien oder alternativen Medien, die natürlich keine journalistische Kompetenz aufweisen, respektive keine Qualität oder sich nicht an Standards halten. Zumindest das, was der Presserat vorgibt, kein Redakteursstatut etc. Wie garantierst du, dass nicht irgendwie Medien, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es die jeder weiß, wen ich meine, die absolut jenseits von jeglicher journalistischer Kompetenz und Qualität agieren, werden die auch gefördert, haben die Anspruch auf diese Förderung?
Es gibt ja Richtlinien. Ne? In meinem Konzept gibt es Richtlinien und da steht drinnen die redaktionelle Eigenständigkeit. Also du brauchst eine eigenständige redaktionelle Organisation mit einem Redaktionsstatut.
Was ja jeder relativ rasch schreiben kann. Ne?
Trotzdem, du brauchst das, ja. Und es muss eine klare Trennung von Redaktion und Werbung da sein. Mhm. Was auch sehr wichtig ist, ja. Und die publizistische Verantwortung liegt beim Medium, was ja auch klar ist. Ne? Das Zweite ist ein journalistischer Kernauftrag, das heißt, dieses Medium muss regelmäßig journalistische Inhalte erstellen, Es braucht eine thematische Relevanz für Öffentlichkeit und Meinungsbildung und quasi diese redaktionelle Tätigkeit nachweisbar machen. Das andere ist wieder das, der Einsatz von qualifizierten redaktionellen Ressourcen. Also ich beschäftige Journalistinnen auf FDE-Basis gerechnet, die einen Kollektivvertrag brauchen. Das war mir auch sehr wichtig, dass man jetzt hier, in meinem Konzept steht drinnen, völlig ähnlich, ja, aber dass das einen Kollektivvertrag braucht, das ist auch klar, und dass redaktionelle Strukturen vorhanden sein müssen, ja, wie Newsroom-Redaktion etc. Dann braucht es ja Transparenz und Offenlegung, das heißt, alles muss offengelegt werden, das klar, aber im Endeffekt die Offenlegung Eigentumsverhältnisse, welche Umsatz macht dieses Unternehmen, muss auch offengelegt werden. Die Nachvollziehbarkeit der redaktionellen Strukturen müssen offengelegt werden. Und die Marktrelevanz natürlich auch, das heißt die nachweisbare Nutzung, Nachfrage und wie nimmt sie am Markt teil. Dann habe ich noch drinnen Einhaltung rechtlicher und journalistischer Standards. Jetzt habe ich ja gestern den Andreas Unterberger zufällig getroffen, der gesagt hat, man braucht das nicht mehr, weil das ist österreichische Medienrecht. Das wer vielleicht von den jungen Hörerinnen das nicht mehr weiß, der viele Jahre Presse-Chefredakteur, der hat gesagt, das österreichische Medienrecht. Es kommt das Strafrecht und dann kommt schon das österreichische Medienrecht. Das ist eh so streng.
Also, hey, Unterberger ist ein eigenes Thema, ist ein bisschen abgedriftet in die rechte Sphäre.
Das kann ich jetzt nicht kommentieren, will ich auch nicht kommentieren.
Vorsichtig auszudrücken, glaube ich.
Aber das ist mir natürlich wichtig, dass journalistische Standards eingehalten werden und dass diese Medien sich bereit erklären, das ist, stellt jetzt diese Frage, die du vorher gehabt hast, dass sie am Teil am System der Gegenleistung teilnehmen. Also sonst gibt es nichts.
Ja? Das heißt aber, ich bin ein Medium, ich gehe zu RTR und lege das jetzt alles offen und sage, das sind meine Umsatzzahlen.
Das sind meine Kennzahlen
und diese RTR sagt, okay, wir rechnen jetzt aufgrund deiner Formel, die du entwickelt hast, du bekommst jetzt die Summe X. Wie kontrolliere ich, dass dieses Medium diese Förderung auch verdient?
Die RTR muss das natürlich kontrollieren, ob diese Zahlen einmal stimmen. Ja, jedes Medium muss das öffentlich machen und natürlich wird das kontrolliert. Dir geht es ja, glaube ich, eher um die Qualität immer.
Ne? Ich bleibe jetzt nicht bei der Qualität.
Das sind Zahlen. Zahlen kann man jeden Tag kontrollieren. Das ist das Schöne. Ne? Also ich habe ein System, Zahlen lügen nicht. Und Zahlen zeigen mir ganz genau.
Aber es kann ja sein, dass natürlich auch ein sogenanntes Medium, das jetzt irgendwie auf journalistische Sorgfaltspflicht oder sonstiges pfeift, aber trotzdem eine relevante Größe hat oder Geld hineinsteckt oder Umsatz macht und Journalisten anstellt, kriegen die dann auch eine Förderung?
Dann hätte es ein Problem, wenn es grobe Verletzungen vorliegen, dann hätte es ein Problem. Aber die Frage ist immer,
genau, wer misst
stellt
diese Qualität?
Fest?
Also wer in der RTR
wenn Medien. Und Stefan, das ist einmal so, wir leben in einer Demokratie, ich sage immer, die Leserinnen und die Leser entscheiden, ob das jetzt, auch wenn es anderen nicht passt, ob es wahrgenommen wird als Medium oder nicht wahrgenommen wird. Politische Medien haben ja da drinnen nichts verloren.
Die Bauernzeitung und alle Nahen- und Kirchenzeitungen,
also
die würden keine Medienförderung bekommen.
Bauernzeitung weiß ich jetzt nicht ganz genau, wer der Herausgeber ist.
Ich glaube, sie haben es jetzt ein bisschen umgewandelt, um diese Medienförderung zu bekommen.
Also noch einmal, alles, was im politischen Umfeld an Medien erscheint, hat er keine Chance, hier eine Förderung zu kriegen. Das ist mir einmal persönlich wichtig. Und alles andere entscheidet schon, und es müssen wir leider Gottes zustimmen, auch wenn es mir auch nicht passt, ja, entscheiden die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen und Hörer. Wenn er eine Marktakzeptanz, deswegen ja auch Marktakzeptanz, Stefan, und nicht Reichweite, weil Reichweite kann ich immer steuern, wie du weißt, brauche ich nur Geld dahin schütten. Und wir kennen ja beide ein Medium sehr gut, das sehr viel Geld hineingesteckt hat, ja, und relativ schnell auf Reichweite war. Aber diese Zahlen können nicht lügen. Und wenn es eine Marktakzeptanz hat und wenn es Journalismus einsetzt und den nach diesen Regeln auch entlohnt und wenn es ein Statut hat und wenn es alle Regeln erfüllt, die da drinnen ist, dann hat es einen Anspruch auf diese Förderung. Wenn das Medium aber gegen journalistische Sorgfaltspflicht nachweislich
sozusagen... Wer würde das dann definieren
und bestimmen?
Auch die RTR, die das sagt in einem Katalog?
Ne, die RDR muss sich jetzt überlegen, wer sozusagen, also außer es ist strafrechtlich relevant, dann braucht man ja nicht nachdenken. Also es, wir haben ja Medienrecht,
wo das ja angeblich geregelt ist. Nur symbolisch.
Der spielt hier keine, spielt hier keine Rolle. Ja, weil ich glaube einfach, dass es ihn dazu jetzt nicht braucht, ja, unter Presserat sozusagen in seiner Zusammensetzung hier in diesem Papier
einen
Platz gefunden hat. Sondern ich glaube einfach, wenn die RDR sagt, ich brauche jetzt noch ein Schiedsgericht oder sonst etwas, das jetzt wirklich grobe Mängel feststellt oder sonst etwas und es bildet, so wie es ich im großen Konzept hineingeschrieben habe, da habe ich es ja berücksichtigt, dass ich gesagt habe, okay, in solchen Fragen gibt es sozusagen einen Weisenrat oder
irgendwas. Aber der Presserat hat ja auch die Funktion, dass man sich melden kann, wenn man der Meinung ist, dass es eine journalistische Fehlleistung gibt und dann gibt es auch im Prinzip ein Urteil, wo was veröffentlicht werden kann. Ist das nicht in dem Konzept vorgesehen?
Ja. Nein, es ist in meinem Konzept nicht vorgesehen. Nein, weil ich es nicht, ich sehe hier den Sinn nicht darin, sondern ich sehe jetzt nicht den Sinn, dass der Presserat jetzt, und wir kennen ja sehr viele Verurteilungen auch im Presserat und ich will da niemandem zu nahe treten. Ich glaube einfach, die RDR hat genügend Möglichkeiten hier aktiv zu werden und in kritischen Fragen und nicht in Geschmacksfragen, sondern in kritischen Fragen, außer es ist eh alles klar, weil es strafrechtlich relevant ist, weil das Medium sozusagen bewusst oder fahrlässig falsche Behauptungen verursacht hat, die ja große Folgen immer haben. Ne? Das ist ja immer, wenn ein Medium so etwas tut und das betrifft irgendeine Person, das ist ja alles, was einmal draußen ist, ist ja fast nicht mehr einzufangen. Dann gibt es klar und deutlich hier einen Weg, wie dieses Medium sozusagen auch bis zum Förderentzug ja, auch quasi
in Anführungszeichen verurteilt werden kann. Wie wird die besetzt? Das ist ja dann eine politische Entscheidung.
Das ist eine politische Entscheidung. Also ich habe etwas hergelegt, wo ich sage, das ist eine Basis.
Politische Entscheidung heißt ja wiederum, dass ich... Tür und Tor öffne für politische Einflussnahme, wer wie wo.
Weil ich kann, es wäre vermutlich relativ einfach, aber ich kann jetzt ein Medienleistungsfonds, ja, der klar geregelt ist, kann ich wie soll ich den politisch jetzt beeinflussen? Ich kann jetzt nicht zur RDR sagen, geht's hin und fischt die Zahlen dort oder was? Was sagt der jetzt? Das kannst du nicht. Ja? Es ist Zahlen sprechen für sich. Und das ist im Endeffekt, dass er also keine Gefühlsebene, keine Menschen, die Menschen sind immer beeinflussbar, ja. Und hier ist es einfach klar und deutlich geregelt. Du hältst dich an die Spielregeln, du tust das, was hier sozusagen gefordert wird. Und das ist ja was Gutes, was der tut. Das ist ja was Wichtiges, was der tut. Das fördert und stärkt unsere Demokratie. Journalismus ist einfach wichtig, ja. Das brauchen wir zwei überhaupt nicht diskutieren. Und ich glaube, auch viele, die zuhören, werden das auch unterstreichen. Und das ist hier geregelt.
Beim anderen Konzept vom Andi Kaltenbrunner soll es eine Kommission geben. Es sind 7 Leute, die unabhängig besetzt werden, vielleicht sogar Leute aus dem Ausland und die in einem Hearing irgendwie festgelegt werden. Die bestimmen über diese Förderung, ob ein Medium würdig ist, gefördert werden oder eben nicht. Das fällt bei dir dann, soweit ich es jetzt richtig verstanden, weg, weil es komplett diese Zahlen gibt, respektive diese Formel, was ich die Marktakzeptanz.
Die Marktakzeptanz sagt, wird dieses Medium akzeptiert.
Du willst jetzt kein Qualitätsministerium unter Anführungszeichen in der RDR einbauen, das bestimmt, das ist Qualität und das ist keine Qualität.
Nein. Aber es ist spannend.
Ja generell die Frage.
Es ist wirklich spannend, weil das ist ein Lieblingsthema. Das ja von allen geführt wird, insbesondere von Journalisten.
Selbstverständlich.
Ja, wird es so gern geführt. Ne? Also, und jetzt muss man immer sagen, und da geht es immer um den Begriff der Qualität. Ne? Und das ist ja keine Qualitätszeitung oder das ist ja keine Qualität und das ist ja keine Qualität. Das spielt hier in diesem Papier keine Rolle, weil ich sage, ja, wenn das Medium genutzt wird, nicht in Reichweite, nochmal, weil das sehr wichtig ist, sondern wenn es genutzt wird, weil es eine Marktakzeptanz hat, weil Menschen es kaufen, weil Menschen dort drinnen oder Unternehmungen drinnen werben. Es wird ja kein Medium von irgendwer, oder es wird ja keine in einem Medium Werbung schalten, das keine Akzeptanz hat für, warum soll er das auch machen? Ja, er braucht ja irgendwie Sichtbarkeit, er braucht Reichweite und. Das ist wichtig. Dann ist es förderwürdig.
Dann ist es förderwürdig. Okay.
Dann ist es förderwürdig. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass das entscheidet. Ja. Und nicht, ob wer entscheidet Qualitätsjournalismus. Wenn ich jetzt was lese und mein Bruder was liest, dann haben wir beide einen unterschiedlichen Qualitätsbegriff. Für ihn ist das eine super Information vielleicht und für mich nicht oder umgekehrt. Und diese Qualitätsdiskussion bringt uns nicht weiter, weil sie verhindert eines, ja, dass wir den Blick aufs Wesentliche verlieren. Wir verlieren Journalistinnen jedes Jahr. Wir verlieren und wir diskutieren noch immer über, ist das eher Qualitätsjournalismus oder ist das kein Qualitätsjournalismus? Und das habe ich noch nie kapiert, weil so entscheiden die dann zum Schluss auch nicht in den Medienhäusern drinnen. Ich kenne so viele qualitätsvolle Journalistinnen, die ihren Job in letzter Zeit verloren hat und wenn ein Medium sagt, so und jetzt müssen die Leute gehen, oft müssen sogar Menschen gehen, die super sind, weil sie so viel kosten. Und wir diskutieren in unserem Land noch immer, man braucht da Qualität, man muss da noch irgendwo Qualität, das muss schon berücksichtigt werden. Ja, die Qualität liegt da. Das Unternehmen hat eine Marktakzeptanz und nimmt sehr viel Geld in die Hand, dass es Journalisten und Journalistinnen in seinem Medium drinnen beschäftigt. Und wenn es das überproportional tut, kriegt es viel Geld und wenn es unterproportional tut, kriegt es weniger Geld. Und das ist relativ einfach. Und klar und nachvollziehbar. Ich kann mir das selber ausrechnen. Jeden Tag kann ich, wenn ich weiß, jetzt kommt schon wieder, uns geht so schlecht und jetzt müssen wir wieder 10 Journalisten freisetzen, wird sich der in Zukunft der Medienmanager 27 Mal überlegen, wenn es ihm Medienleistungsfonds gibt, ob er das tut.
Verliert er Geld.
Wenn es ihn nicht gibt, oder dann verliert er, bei mir verliert er Geld und sonst verliert er schon wieder
zum Schluss sind, wir sind schon sehr weit in der Zeit. Frage 1, wie wird garantiert, dass es journalistische Startups, junge Unternehmen, dass die davon profitieren können? Gibt es da einen Schlüssel?
Es gibt jetzt, so gehen wir von diesen 350 Millionen aus. Ja, das ist ja eine Summe, die ich hingeschrieben habe. Ja, es hat ja keiner gesagt, schreibt 350 Millionen hin. Aber ich glaube, es ist eine Zahl. Ich bin ja schon kritisiert worden, warum ich nicht 100 Millionen hingeschrieben habe.
Was der WAVE bekommt, muss man dazu sagen.
Weil die Medien gesagt haben, wir wollen ja gleich viel wie der haben. Und aus meiner Sicht habe ich gesagt, okay, das ist einmal ein erster wichtiger Schritt, dass die Privatmedien mit dieser Summe gefördert werden. Das heißt aber dann automatisch, dass zwischen 30, 35 bis 40 Millionen Euro in diesem Fonds frei wären für alles das, was Startups betrifft, vielleicht auch Innovationsförderungen oder Sonstiges. Das heißt, es ist noch ein Geld da, dass ich das alles machen kann. Und das war mir auch sehr wichtig, dass man die jetzt nicht weglässt. Ja. Aber was der Medienleistungsfonds natürlich auch klar regelt, ist, dass keine Einzelunternehmer, auf das wir gar nicht zu sprechen kommen, wir sind schon ein bisschen in der Zeit, jetzt am Ende, aber dass Einzelunternehmungen nicht gefördert werden können. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin der Stefan Kaltenbrunner und ich mache jetzt einen Podcast und lohne mir jede und dann suche ich dort an, ja. Weil das nicht möglich ist, ja, sondern für mich war immer der Medienleistungsfonds ist ein Medienleistungsfonds, der immer auch sozusagen diese Struktur mitfördert, die es braucht, ja, damit das wirklich und tatsächlich funktioniert. Und das kontrolliert ja auch keiner, Stefan. Ne?
Ich bin ja kein
Du kannst
kein
ja nur selber kontrollieren. Ne? Ja, aber ich sage nur
aber
dazu.
Aber trotzdem, um die Pluralität des Medienmarktes aufrechtzuerhalten.
Und ich nur dass jetzt die andere Seite, natürlich begrüße das voll, ja, wenn es so etwas gibt. Ja. Und ich liebe das, wenn jemand sozusagen Eigeninitiative ergreift und sagt, ich baue jetzt da
aber setzt
auch
du
ganz
damit
alleine
nicht
etwas
trotzdem auf die extrem klassischen Medien? Ich meine, dieser Medienmarkt bewegt sich extrem. Also wir brauchen jetzt nur in die USA schauen. TV verlieren, irgendwie an Akzeptanzzeitungen, absolut. Mittlerweile dort sind Podcasts auf Twitch, YouTube oder sonstiges viel wichtiger als eine CNN-Talkshow. Also der amerikanische Präsident hat seine Wahlen gewonnen, nicht weil er irgendwie auf CNN und Fox aufgetreten ist, sondern weil er andere Medien bespielt hat. Das sind in dem Fall Podcasts gewesen. Ist das nicht irgendwie doch ein bisschen sehr fokussiert auf die klassisch-traditionellen Medien, wo man die anderen ein bisschen weglässt, müsste man nicht intensiver?
Naja, ich schaue jetzt schon. Machen,
aber trotzdem,
ist, das ist ja jetzt der erfolgreichste Podcast in Österreich, machen trotzdem, Medien. Ja? Aber was war mir so wichtig, Stefan? Mir war einfach wichtig, dass ich gesagt habe, okay, es braucht das jetzt dringend. Ja? Das braucht es so ganz, ganz dringend. Ja? Damit wir nicht noch einen größeren Schaden anrichten und noch weniger Journalistinnen haben und. Braucht es das jetzt? Ja? Und es gibt, aus meiner Sicht, würde der Medienleistungsfondsinnen jetzt auch diese Luft geben, dass sie sich weniger mit ständiger Krise beschäftigen müssen, dass ihnen wieder mehr Zeit auch für Innovation bleibt. Ja? Weil wenn du unter Druck bist und wenn du ständig kämpfst, dass der Markt so, dass das, was noch da ist am Markt, ja, und du hast es ja vorher angesprochen, die sozialen Medien haben den Markt auf der Werbeseite ausgeräumt, ja, und es wird immer dramatischer, und das hat sich in den letzten Jahren so dramatisch entwickelt, ja, dann fokussierst du dich natürlich mit all deiner Kraft, die dir zur Verfügung steht, damit du das noch erhältst, was jetzt da ist, ja, und dann wird's halt aus dem immer weniger. Ich glaube, dass der Medienleistungsfonds auch denen jetzt wieder diese Kraft zurückgibt, dass sie mit noch mehr in die Innovation reingehen können. Er wird sie nicht retten. Ja? Langfristig rettet das nicht. Aber er wird ihnen jetzt helfen, damit sie sich auch für diese Innovationen, für die neuen Entwicklungen auch kümmern können, ohne dass dieser ständige Druck da ist.
Abschließende Frage, gibt es Reaktionen von den jeweiligen Branchen, Institutionen, FÖZ oder Privatfernsehen, aus dem Ministerium etc., beziehungsweise letzte Frage anschließend gleich dazu, erwartest du dir, dass dieses Konzept wirklich auf Regierungsebene besprochen wird, oder ist es für dich nur so ein Input, dass man vielleicht nachdenkt, um ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wo man sich vielleicht Teile rausnimmt und überlegt, ob man in diese Richtung geht?
Also es gibt sehr viele persönliche Reaktionen, ja. Also mich haben sehr viele Journalisten oder Medienmanager angerufen die meisten haben gesagt, okay, wie meinst du das ganz genau? Ja, weil es ist natürlich, jetzt gibt es eine Information, es haben einige Medien sehr gut darüber berichtet, wo ich gesagt habe, okay, die haben das jetzt so, dass ich es auch verstanden hätte. Und weil wenn du irgendwas hier weglässt, sozusagen das System vielleicht dann nicht immer gleich so schlüssig ist. Viele haben gesagt, okay, das ist ein super Weg, denn der Kerl da diskutiert jetzt, und warum wird der denn nicht diskutiert? Ja, also das ist die Frage, die du mir stellst. Ich habe etwas abgeliefert, wo ich gesagt habe, okay, dafür stehe ich. Das präsentiere ich auch persönlich, ja, und zeigt, da gibt's einen anderen Zugang, ja. Und was jetzt sozusagen schlussendlich passiert, kann ich nicht mehr beeinflussen. Es wurde in der Pressekonferenz, hat der Präsident Sobotka gesagt, die ÖVP kennt das Papier und sie wird dieses Papier jetzt weiterverwenden oder nicht weiterverwenden. Das kann ich ja überhaupt nicht beeinflussen. Ich bin ja kein Teil dieser Organisation, sondern das habe ich jetzt gemacht. Das liegt hier. Und ich glaube, es ist wert, darüber nachzudenken. Es gibt von den Verbänden dazu keine Stellungnahme. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Das andere Papier hat relativ rasch Stellungnahmen dazu gegeben. Dazu, also, die waren ja gerade nicht die positivsten. Zu diesem Papier haben sie sich noch nicht geäußert. Aber ich würde mich natürlich freuen, ja, wenn dieses Papier auch gedacht wird, wenn es Raum findet in der Diskussion, wenn sich die anderen auch damit beschäftigen. Weil ich glaube, es gibt was her. Wenn ich nicht dran glaube, wer sonst, ne? Und ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir insbesondere so vom Herzen, weil ich bin halt gern in einer liberalen Demokratie beheimatet, und ich würde es ungern verlieren.
In diesem Sinne ein schönes Schlusswort. Reinhold Meinmar, danke für das Gespräch. Alles Gute für das Konzept und wir werden sehen, wie, was und wo umgesetzt wird. Ich glaube, es wäre notwendig, braucht sich nur die Zahlen anschauen, wie viele Journalisten in den letzten Monaten ihren Job verloren haben. Das waren, glaube ich, über 1000. Und das tut natürlich diesem Land nicht gut. Und jeweilige Förderung, die gut für qualitativ volle Medien sind, ist, glaube ich, sinnvoll und ein guter Weg. Und deswegen ist jedes Konzept, was in diese Richtung geht, begrüßenswert, meiner Ansicht nach. Danke fürs Zuhören, danke Reinhold fürs Dasein und alles Gute.
Ich danke dir, Stefan.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder auf der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören. Tragt dazu bei, dass wir Ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Stefan Kaltenbrunner.
Missing Link.